Himmelvater, danke, himmlischer Vater, dass du selber gelegentlich lächelst, vielleicht auch über uns. Auf jeden Fall über die Menschen, die sich so fürchterlich aufregen, weil sie dich nicht als ihren Herrn haben wollen. Und dass du auch uns Anlass gibst, zu lächeln, manchmal über andere, manchmal über uns selber, weil das einfacher ist, weil man sich dabei besser an der eigenen Nase ziehen kann. Und jetzt bitten wir dich, lass diesen Abend uns zugutekommen mit all dem, was wir hören werden, dass wir lachen oder lächeln und dabei doch wissen, wir sind gemeint. Danke, dass du auch jetzt da bist. Amen.
Auch heute Abend möchte ich einiges an Gedichten vorlesen. Das ist so meine Lieblingsbeschäftigung. Ich mache gerne mal so ein paar Gedichtchen und lese auch gerne daraus vor. Dieses Büchlein, Der Strolch im Lolch, handelt, das sind die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, in gereimte Form gebracht. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass ich etwas lesen könnte, was vielleicht Ihnen schon, was ich schon mal hier gelesen habe, und habe deswegen seit, ja, 3 Jahren oder so angefangen aufzuschreiben, was ich hier vorgelesen habe. Und die Sachen, die ich heute vorlesen will, habe ich noch nicht hier vorgelesen. Wenn natürlich jemand schon das Buch gelesen hat und darum schon Bescheid weiß, das kann ich nur nicht ändern. Ich hoffe, dass Ihnen mein Vorlesen noch die Sache etwas bereichert. Können Sie mich so alle gut verstehen? Ich habe nämlich die Eigenart, etwas schnell zu sprechen. Und wenn ich immer unterbrochen werde und gezwungen werde, langsam zu sprechen, dann tue ich mir da immer ein bisschen schwer. Ich rede halt ein bisschen schnell. Und wenn ich langsam sprechen muss, denke ich, ich wäre es nicht selber, der da spricht. Ich bin's aber. Und also wenn jemand wirklich es nicht verstehen kann, möge er doch bitte die Hand heben, versuche ich mich zu korrigieren. 2 Gleichnisse mal zunächst aus diesem Büchlein und später noch etwas mehr dazu. Zwischendurch möchte ich auch etwas in Prosa lesen, denn wenn man immer nur so in Reimen redet, dann geht das so einem im Kopf rum, dann begrüßt man sich nachher mit Versen und so. Das ist dann auch nicht so gut. Also erstmal 2 Gedichtchen hier raus. Ein Mann mit einem Sammeltrieb, der hatte edle Perlen lieb. Wie andere Leute Steine horten, die sie gefunden aller Orten, Antiquitäten, Schiffsmodelle, Briefmarken, Münzen, Tigerfelle, auch Tassen, Blumen flach gepresst, was immer sich auch sammeln lässt. Und wenn so ein Objekt sie sehen, dann müssen sie es sogleich erstehen, wenn immer man sich's leisten kann. So hat auch der besagte Mann, von dem ich hier erzählen will, in aller Heimlichkeit sich still, doch innerlich zutiefst bewegt, eine Sammlung Perlen zugelegt. Darin fand er sein ganzes Glück. Nun, jeder hat so seinen Tick. Da dieser der Protagonist ein reisender Geschäftsmann ist, der schon die halbe Welt befahren mit Schiff, Kamel und Ochsenkarren, hat er, wo er auch eingekehrt, sich gleich nach Perlen umgehört. Und war ein gutes Stück vorhanden, so hat er es sogleich erstanden und wohl verwahrt mit heimgenommen. Zu Hause, wenn er angekommen, hat er zufrieden und vergnügt sie seiner Sammlung beigefügt. Er widmete sich seinem Traum allein in seinem Hobbyraum. Hier saß er oft, der Welt entrückt, hat seine Sammlung angeblickt, verliebt mit Lupe und Pinzette, als ob eine Perle Leben hätte und das Geheimnis aller Meere in dieser kleinen Kugel wäre. Doch eines Tages kam ein Brief, der in ein fernes Land ihn rief. Ein alter Perlenhändler schrieb, er kenne seinen Sammeltrieb und meine, weil er davon wisse, dass er, der Kaufmann, kommen müsse. Er habe hier ein schönes Stück, vollkommen rund, vollkommenes Glück, so herrlich groß und wunderschön, das hab die Welt noch nicht gesehen. So schrieb es ihm der Juwelier. Man weiß, geduldig ist Papier, der Mann jedoch glaubt ihm aufs Wort und fährt am gleichen Tag noch fort. Nach langer Reise kommt der Mann bei jenem Perlenhändler an, reicht zur Begrüßung ihm die Hand, betritt von ihm geführt, gespannt und sehr erregt den hinteren Raum, so wie ein Kind vorm Weihnachtsbaum. Der Mann, der alte Juwelier, macht Licht, verriegelt seine Tür, um Unbefugte abzuweisen, nimmt einen Kasten, schwer, aus Eisen, und öffnet ihn mit einem Schlüssel, greift kurz hinein, in eine Schüssel mit schwarzem Samttuch überdeckt, rollt nun das herrliche Objekt. Der Sammler schaut, kann's gar nicht fassen, es schwindelt ihn, er muss erblassen, der Atem stockt, das Herz bleibt stehen. Nein, wie ist diese Perle schön! Groß ist die Kugel, hell und ganz vollendet rund mit mattem Glanz, der silbern dringt aus seiner Tiefe, als ob der Vollmond darin schliefe, als ob die Sterne daraus grüßten, als wäre das Meer, das fernste Küsten seit Jahrmillionen schon umflossen, in dieser Perle eingeschlossen. Der Mann sinkt zitternd in die Knie und weiß nur eins, ich brauche sie. Sein Angesicht noch eben bleich, das färbt sich puterrot, sogleich sein Atem, der noch eben stockte, geht keuchend rasch, das Herz, das bockte, schlägt wild und pocht und ihm wird heiß, er flüstert nur, nennt mir den Preis. Da hört er eine Zahl, voll Grauen, sie hätte ihn fast umgehauen. Zum Glück waren bei den Orientalen nicht sehr verbindlich solche Zahlen. Nun handeln sie, doch immer noch ist diese Zahl erschreckend hoch. Sie wird nur langsam etwas flacher bei ihrem mühsamen Geschacher. Der Sammler merkt, es schmerzt ihn sehr, viel kleiner wird die Zahl nicht mehr, und ängstlich fragt sich unser Mann, ob er sich sowas leisten kann. Klar, dass er viel verkaufen muss. Er rechnet, denkt und kommt zum Schluss. Gesetzt einmal den Fall, wir zögen heran mein ganzes Barvermögen, wenn für die Perlen, meine kleinen, für Haus und Kutsche, Vieh und Scheunen ich einen potenten Käufer fände und kriegte alle Außenstände, dann könnte es gerade reichen, die Riesenrechnung zu begleichen. Ich tu's. Was soll mir all die Gaben? Ich will nur diese Perle haben. Mein ganzes künftiges Sammlerglück liegt in dem wundervollen Stück, sodass nichts anderes mehr ich brauch. Und grad so kam es schließlich auch. Nun ist das ewige Himmelreich, sagt Jesus, dieser Perle gleich. Es ist von ungeheurem Wert. Und wem das Glück je widerfährt, dass er es für sich gewinnen kann, der gibt gern alles andere dran. Es war einmal ein Mann, der saß am Tisch, wo er sein Frühstück aß. Doch merkt er es gar nicht, ob's ihm schmeckt. Die Sorgen, die ihn früh geweckt, bevor die Sonne aufgegangen, die nahmen völlig in Gefangen. Im Weinberg war so viel zu machen, beschneiden, jäten, solche Sachen. Er brauchte viel mehr Arbeitskräfte. Doch heute nötigten Geschäfte zu einer Reise in die Stadt. Der Mann erhob sich, er war satt. Und an der Tür, da traf er schon den frisch erwachten ersten Sohn. Es war gerade 6:30 Uhr. Mein Sohn, sprach er, du bist ja fleißig. Ich geh, dass ich mich nicht verspäte, geh du zum Weinberg raus und jäte. Was da zu tun ist, weißt du ja. Der Sohn sprach artig, ja, Papa. Kaum aber war der Alte weg, briet er ein Spiegelei mit Speck, und da ist auch sonst noch manches Gute, nach Arbeit war ihm nicht zumute. Dann schlich der ach so liebe Sohn sich durch die Hintertür davon, zu einem Rundgang durch die Schenken, ohne an den Weinberg nur zu denken. Zu schön war dieser Tag heute gerade für harte Arbeit, viel zu schade. Er soff und tat auch sonst nichts Rechtes mit Freunden beiderlei Geschlechtes. Der Vater gab nun unterdessen, dieweil der Sohn so pflichtvergessen, dem alten Esel eine Dattel und legte auf in seinen Sattel, schwang sich hinauf, um fortzureiten. Da sah er seinen Sohn, den zweiten. Der kam meist später aus dem Bett und war auch sonst viel weniger nett als jener erstgeborene Bruder und außerdem ein faules Luder. Hör her, mein Sohn, der Vater sprach, geh, eile deinem Bruder nach. Jetzt ist nicht Zeit, sich auszuruhen. Im Weinberg ist so viel zu tun. Der Junge aber sagte munter, ach, rutsch mir mal den Buckel runter. Ich will an schönen Sonnentagen mich nicht mit zu viel Arbeit plagen. Und außerdem, da schuftet schon mein Bruder und dein Lieblingssohn. Am Ende bei der Weinbergpflege komme ich dem Großen ins Gehege. Nee, hab mir was anderes vorgenommen, da soll mir nichts dazwischen kommen. Ehe sich der Vater halbwegs fasste zu einer Antwort, die hier passte, und ehe er zu sich selbst gefunden, war dieser Bengel schon verschwunden. Welch frecher Sohn ward ihm geboren. Er seufzt und gab dem Tier die Sporen. Der jüngste Sohn begann inzwischen sich auch ein Frühstück aufzutischen, und während er gemütlich kaut und dabei stille in sich schaut, kommt der Gedanke angeflogen, ich war doch ziemlich ungezogen. Mit seinem Vater so zu sprechen ist böse, fast schon ein Verbrechen. Genieße täglich, auch heute früh, vergnügt die Früchte seiner Mühe, doch ohne etwas beizutragen und ohne mich wie er zu plagen, das ist nicht recht. Ich sehe es ein. Drum will ich jetzt trotz Sonnenschein, obwohl ich in der Mittagshitze nachher wahrscheinlich schrecklich schwitze, sodass die Kräfte mir erschlaffen, doch in den Weinberg gehen und schaffen. Es war schon etwas spät, gleich aus dem Schuppen das Gerät, das er benutzte ja schon oft, und ging zum Weinberg, wo er hofft, den großen Bruder vorzufinden beim Rebenschneiden oder Binden. Doch seltsam, er war ganz allein inmitten dieses Hangs mit Wein. Nanu, der hat sich wohl verdrückt. Aha, ich bin doch nicht verrückt und schufte hier allein, ich gehe. Da plötzlich kam ihm die Idee, was kümmert mich des Bruders Sünde? Ich tue, was ich für richtig finde. Der Rabbi Jesus, Meister, Lehrer, fragt nach dem Gleichnis seine Hörer, wer hat des Vaters Willen getan? Denn darauf kommt es schließlich an. Will einer wirklich Gott gefallen, muss er nicht fromme Floskeln lallen. Es geht darum, wie er wirklich handelt. Und wer auf bösen Weg gewandelt und wer sich gegen Gott empört, tut gut dran, wenn er sich bekehrt und ändert sich, um Gottes Willen von nun an gerne zu erfüllen. Sie jubelten und redeten laut durcheinander, zwei umarmten sich vor Begeisterung, einer weinte vor Freude, ein anderer sang sogar laut und ein weiterer kniete sich auf offener Straße hin und streckte die Hände zu einem Dankgebet empor. Sie lachten und schwatzten, beschauten sich noch einmal gründlich, sich selbst und auch die anderen. Kein Rest der Leprakrankheit war mehr zu sehen, wirklich nicht. Sie hatten es ja schon gespürt, als Jesus sie losgeschickt hatte und sie gegangen waren. Aber nun hatten die Priester, die sowas von Amts wegen kontrollieren mussten, bestätigt. Sie waren gesund, alle 10. Sie waren nicht mehr ausgestoßen, um Ansteckung zu vermeiden, sondern waren wieder vollwertige Glieder der Gesellschaft. Schluss mit der Bettelei, Schluss mit dem ärmlichen Leben draußen in den Wäldern, Schluss mit Erniedrigung, Schluss mit dem Zwang, sich bei jedem durch Klappern oder Rufen bemerkbar zu machen. Vorsicht, ich bin eine Gefahr für dich. Sie waren gesund. Was für eine Freude. Und nun? Was jetzt? Fragte Dibri, als die anderen sich allmählich beruhigten. Gehen wir gleich? Er wollte nach Jerusalem. Wenn wir uns beeilen, holen wir ihn noch für Sychar ein. Wen? Fragte Epsan. Wovon redest du? Na, von Jesus, wir müssen ihm doch danken. Einen Augenblick herrschte Überraschung und Stille. Dann meldete sich Timna. Danken? Und ihm deswegen extra nachlaufen? Da weiß ich was Besseres. Allerdings, bestätigte Vajesat, wir sind lange genug von zu Hause fort gewesen. Wenn er uns was Gutes tun wollte, indem er uns gesund machte, dann will er sicher auch das Beste für uns. Und das ist, dass wir so schnell wie möglich in unseren Alltag zurückkehren. Man muss auch bedenken, Usal wickelte den Kopf, dass ja gar nicht sicher ist, ob er uns geheilt hat, denn als die Heilung eintrat, waren wir ja schon weit weg von ihm. Remalja, der Alte, meinte, nun, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich denke schon, dass die Heilung ein Wunder von Jesus war, aber ich möchte ihm trotzdem nicht nachlaufen. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt noch, es dauert Tage, bis wir ihn erreichen. Und nachdem wir ihm damals nicht gleich gedankt haben, als er uns losschickte, da finde ich jetzt etwas peinlich, wenn wir nun noch nachträglich. Ihr solltet euch schämen, rief Dibri. Das sind doch alles Ausreden, fadenscheinige Gründe. Es gehört sich einfach, dass wir ihm danken. Und Gott. Ja, Gott sicher, antwortete Remalja im sachlichen Ton. Natürlich müssen wir Gott danken, aber nicht unbedingt Jesus. Ich meine, er nimmt doch für sich in Anspruch, dass er im Namen Gottes handelt. Also haben wir unserer Pflicht Genüge getan, wenn wir seinem Auftraggeber unseren Dank abstatten. Und das tun wir im Tempel. Ich werde sogar ein Lamm opfern. Ihr redet mir zu viel, Leute, mischte sich Majesat wieder ein. Mich zieht es nach Hause. Timna schlug vor, lass uns abstimmen, ob wir Jesus nachlaufen oder ob wir gemeinsam nach Jerusalem in den Tempel gehen und dann Dankopfer bringen. Wir können uns ja alle an einem Lamm beteiligen, dann wird es nicht so teuer. Oder ob wir gar nichts gemeinsam machen. Warum sollten wir überhaupt etwas gemeinsam machen? Usal stand schon etwas abseits, als könne er es gar nicht erwarten, die anderen zu verlassen. Wir waren eine Notgemeinschaft. Ganz einfach deshalb, weil man als Leprakranker allein nur schwer zurechtkommt. Aber die Not, die uns zusammengeführt hat, besteht nicht mehr. Nun tut doch nicht so, als ob wir Freunde wären. Pelatja, der Kleine mit der Glatze, schimpfte, dass du dich nie wie ein Freund benommen hast, ist es allen bekannt. Was willst du damit sagen? Usa kam drohend näher. Ruhe, Ruhe, Freunde, Leute, meinte Remalja, der Alte. Ich bin für Timnis Vorschlag. Lasst uns abstimmen. Wer ist dafür, dass wir gemeinsam zum Tempel gehen und ein Opfer bringen? Niemand meldete sich. Nach einigen Augenblicken betretenen Schweigens sagte Ebsan, sowas kann man nicht gemeinsam beschließen. Die innere Einstellung in religiösen Angelegenheiten ist eine sehr persönliche Sache. Lass doch zum Tempel gehen, wer will. Und wer nicht will, der lässt es eben. Du bist also dafür, dass wir nichts gemeinsam machen, sondern unsere Gruppe hier und jetzt auflösen? Ebbet hatte noch gar nichts gesagt. Es war nicht seine Art, sich Gehör zu verschaffen. Aber nun in eine Pause hinein sagte er mit leiser Stimme, vorher sollten wir aber noch abstimmen, ob wir zu Jesus, ich meine, der Vorschlag von Dibri ist ja durchaus berechtigt, finde ich. Wir sind gemeinsam von Jesus geheilt worden, schlug Dibri in die gleiche Kerbe. Also ist es nur recht und billig, dass wir uns gemeinsam bei ihm bedanken. Ein Dankopfer bringen können wir ja dann immer noch, wer das will. Ich meine jedenfalls, Ebsan unterbrach ihn, dafür gilt auch, was ich eben sagte. Was sagtest du denn eben, fragte Timna, dass man so etwas nicht für alle verbindlich machen kann. Usal bestätigte, jedenfalls für mich nicht. Ich gehe nirgendwo mehr hin mit euch, nicht zu Jesus, nicht in den Tempel, ich gehe zu meiner Familie. Also, Remaljas Stimme klang etwas unsicher, dann lasst uns wenigstens abstimmen oder sagen wir so, wer Jesus suchen will, um ihm zu danken, der soll die Hand heben. Dibris Hand war zuerst oben, dann meldete sich der schüchterne Ebed, nach einigem Zögern auch Pelatja, der Kleine, der lange, bucklige Talmai und Tobia, der immer so traurig dreinblickte und sich selten an Gesprächen beteiligte. Dann ist ja alles klar, stellte der alte Remalja fest. Ihr fünf geht, ihr könnt ihn ja von uns grüßen. Bestellt ihm von uns auch einen herzlichen Dank. Von mir nicht, rief Vajasat. Er war schon auf dem Weg nach Norden. Usal, der nach Süden musste, war schon so weit fort, dass er den letzten Teil des Gespräches gar nicht mehr mitbekommen hatte. Die fünf gingen los. Als sie sich nach einer Weile noch einmal umwandten, um den anderen einen Abschiedsgruß zuzuwinken, waren die schon nicht mehr zu sehen. Du meinst, er geht über Sisha, meinte Talmai. Dibri antwortete achselzuckend, ich nehme es an, das ist der übliche Weg nach Jerusalem, wenn man nicht durchs Jordantal geht. Was ich von ihm gehört habe, lässt vermuten, dass er nicht Samaria, meine Heimat, vermeidet, wie es die besonders frommen Juden tun. Wir haben dich immer als vollwertiges Mitglied unserer Gruppe angesehen, Dibri, obwohl du nur ein Samariter bist, bemerkte Pelatja eifrig. Der Angesprochene nickte nur. Eine Weile wanderten sie schweigend weiter. Als sie an einer Baustelle vorbeikamen, wo eine Gruppe von Arbeitern gerade Balken über die fertigen Außenmauern legten, um das Dach zu machen, sagte Talmai, ich hoffe, mein Dach ist nicht ganz eingefallen. Ich war ja nun seit 2 Jahren nicht zu Hause. Niemand reagierte. Nach einigen Schritten fuhr er fort. Als ich ging, habe ich meiner Frau gesagt, sie soll ihren Bruder bitten, meinen Schwager, mal nach der Stelle zu sehen, wo es undicht war. Sie gingen schweigend weiter. Auch sonst war ja viel zu tun. Ich hoffe, es ist nicht alles total heruntergekommen. Ja, murmelte Pelatja, der Kleine, nur um überhaupt etwas zu sagen, weil sonst niemand auf Pelatjas Reden einging. Ja, wir sind alle lange fort gewesen. Am liebsten würde ich mal nachsehen. Ich meine jetzt gleich, weil es ja sein kann, dass es ziemlich schlimm steht und ich gerade noch rechtzeitig komme, um das Schlimmste zu verhüten. Wieder antwortete niemand. Endlich sagte Talmai, Jesus danken kann ich ja später noch. Sicher kommt er mal bei uns vorbei oder ich treffe ihn auf einem Fest in Jerusalem oder so. Wie du meinst, sagte Pelatja. Talmai blieb stehen, während die anderen weitergingen. Also, lebt wohl, rief er ihnen zu. Der Herr segne euch. Dich auch, antworteten die anderen vier und gingen weiter. Als sie am Abend einen Schlafplatz gefunden hatten, sie hätten ja als Geheilte in eine richtige Herberge gehen können, aber dafür hatten sie kein Geld, da meinte Tobias, der mit den traurigen Augen, ihr freut euch sicher, eure Familien wiederzusehen, nicht? Selbstverständlich, antwortete Dibri, du doch sicher auch. Tobias schüttelte den Kopf und blickte unter sich. Nicht? Tobias schreckte auf und sah Dibri an. Doch, 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 klar. Aber es ist, ich weiß nicht, welche Überraschung auf mich wartet. Überraschung? Als Tobias nur abwinkte, sagte der kleine, temperamentvolle Pelatja, hast du Angst, dass irgendetwas nicht, dass du sie vielleicht angesteckt hast, bevor du gegangen bist? Nein, 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 aber, naja, euch kann ich es ja sagen, meine Frau, meine Sarah, ist sehr hübsch. Na, das ist doch prima. Ja, aber es gibt verschiedene Männer, besonders unser Nachbar, die sind immer neidisch gewesen, dass sie mich geheiratet hat. Und da fürchte ich, wenn ich jetzt so lange nicht da war, ich weiß, dass sie den Nachbarn auch immer sympathisch fand. Ja, dann mach dir mal keine Sorgen, versuchte Pelatja ihn aufzumuntern. Aber das hält die Stimmung Tobias nicht auf. Vielleicht, sagte er zögernd, vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt erstmal nach Hause gehe. Ich habe da so ein merkwürdiges Gefühl. Du willst nicht weiter mit uns gehen, um Jesus zu danken? Fragte Dibri, der Samariter. Der Gefragte antwortete zunächst nicht. Erst als das lange Schweigen peinlich wurde, murmelte er, Jesus ist doch auch für Treue in der Ehe, nicht wahr? Und er weiß sicher auch, dass man dafür etwas tun muss. Ja, du musst selber wissen, was du tust, meinte Ebed leise, wie um die Spannung zu mildern, die in der Luft lag. Tobias fühlte sich dadurch ermutigt. Am besten, ich mache mich noch heute Abend auf den Weg. Wenn ich die Nacht hindurch zügig gehe, dann kann ich morgen Vormittag da sein. Die anderen antworteten nicht. Als Tobias sein Bündel nahm, murmelte er noch etwas von Prioritäten, das war aber nicht genau zu verstehen. Shalom, grüßte er und ging. Die Nacht war mild. Als die Sonne aufging, hatten die drei schon etwas von dem Brot gegessen, das sie noch bei sich hatten, und waren auf dem Weg. Je mehr sie sich beeilten, desto kürzer musste die Strecke sein, die sie hinter Jesus herzugehen hatten. Eine Staubwolke kündigte ein Gefährt an, das ihnen entgegenkam. Sie traten etwas zur Seite. Ein vierrädriger, hochbeladener Wagen fuhr an ihnen vorbei, gezogen von zwei Maultieren. »Theman«, rief Pelatja plötzlich, »Theman, bist du das?« Der Kutscher hielt die Tiere an, musste sich zur Seite beugen, um zurückzusehen, weil er schon an den Wanderern vorbei war. »Pelatja, du? Was machst du hier in Samaria? Und unser kleiner Pelatja? Ich hätte dich fast nicht erkannt. Du hast sogar keine Haare mehr auf dem Kopf. Warst du nicht krank? Ich meine, das hätte man mir erzählt.« »Ich war, ja. Aber jetzt bin ich wieder vollkommen gesund. Gestern war ich beim Priester, meine Freunde hier auch. Das ist Dibri und das ist Ebed. Und ihr seht hier meinen alten Freund Theman. Wir haben als Kinder viel zusammen gespielt und Streiche gemacht. Er ist inzwischen ein erfolgreicher Fuhrmann. Stimmt doch, Theman, nicht wahr?« »Wo kann man so sagen? Wo bist du denn hin, Pelatja? Willst du nicht nach Hause, wenn du nun gesund bist?« »Doch, doch, aber vorher wollte ich noch...« »Du kannst mit mir fahren, wenn du willst. Wir sind in 3 Stunden da.« »Wäre eine gute Gelegenheit.« »Ja, komm nur, dann ist es mir auf der Fahrt doch nicht so langweilig. Du setzt dich zu mir auf den Kutschbock und wir reden von alten Zeiten.« Pelatja sah seine Begleiter an. »Wäre doch dumm, wenn ich diese Gelegenheit nicht nutzen würde. Macht's gut und grüßt Jesus von mir.« Er rannte die paar Schritte zum Wagen und stieg hinauf. Die Maultiere zogen an und bald war nur noch die Staubwolke zu sehen. Dibri und Ebed redeten nichts miteinander. Ebed war ohnehin kein Freund vieler Worte und Dibri hing seinen Gedanken nach. Es waren Gedanken der Enttäuschung. Warum wollten die 8 nicht mitgehen, um Jesus zu danken? Jeder hatte einen anderen Grund, vielleicht auch mehrere. Und an jedem dieser Gründe war etwas, das ihm einleuchtete. Aber musste nicht der Dank über allem stehen? Wenn er sich über seine eigenen Motive Rechenschaft gab, musste er sagen, es war ja nicht nur eine moralische Verpflichtung für ihn, eine Frage des Anstands, noch einmal mit Jesus zu reden. Es war sein Wunsch nach einer echten Begegnung. Dieser Mann aus Nazareth hatte nicht nur seine Macht bewiesen, sondern auch seine Liebe. Und davon wollte er mehr spüren. Er wollte sich nicht mit der Heilung zufrieden geben, über die er natürlich glücklich war, auch nicht nur damit den schuldigen Dank abgestattet zu haben. Er wollte Jesus näher sein. Aber das verstanden die anderen wohl nicht, nur Ebed vielleicht. Oder doch nicht? Debri ahnte, was kommen würde, als Ebed zaghaft ein Gespräch begann. Erinnerst du dich, Debri, was der Priester sagte, als er uns untersucht hatte?
Was meinst du?
Er sagte, dass wir unsere Heilung auf Jesus zurückführten, sei ihm unheimlich. Trotzdem könne er nicht umhin, unsere Heilung zu bestätigen.
Ja, stimmt, das sagte er, aber das verstehe ich nicht.
Weil du ein Samariter bist, Debri, der die religiöse Welt der Juden nicht so genau kennt. Die Priester und die Schriftgelehrten sind nämlich gar nicht so gut auf Jesus zu sprechen. Und die Pharisäer erst recht nicht.
Warum nicht?
Das ist ein weites Thema. Jesus nimmt nicht gerade viel Rücksicht auf die überlieferten Lehrmeinungen. Und dann ist da wohl auch ein bisschen, nun sagen wir es ruhig, Neid. Keiner der gelehrten Herren und der geistlichen Amtsträger hat so viel Zuspruch im Volk.
Ja, das mag wohl sein. Und? Was willst du damit sagen, Ebed?
Ich überlege, ob es wirklich gut ist, wenn ich zu Jesus gehe, um ihm zu danken. Weißt du, wer zu Jesus hält, könnte bald bei den Verantwortlichen in Ungnade fallen, wenn man die Wahl hat, ob man dem anerkannten Frömmigkeitsstil anhängen oder zur etablierten Religion gehören will oder sich zu einer Sekte hält. Also ich neige doch mehr dazu.
Sag nur, du willst auch nicht mitgehen.
Oh, da vorne sind sie. Sie kamen über einen Hügel und sahen im Tale eine Menschenmenge, offensichtlich Jesus mit seinen 12 ständigen Begleitern und weiteren Anhängern.
Ja, das ist Jesus von Nazareth, freute sich Debri.
Ich kehre doch lieber um.
Schade, Ebed, sehr schade.
Gott mit dir, Debri. Ebed wandte sich um und ging langsamen Schrittes den Weg zurück, den sie gerade gekommen waren. Einige Male schaute er sich noch um und blieb stehen, ging dann aber entschlossen weiter. Er sah noch, wie Debri seine Schritte beschleunigte und eilig, man könnte fast sagen beschwingt, ins Tal hinunterging. So, nochmal ein paar Balladen vielleicht. Es lebte einst ein reicher Herr, recht klug und auch geschickt war er, dem war ein großes Glück beschieden, ein schöner Weinberg, grad nach Süden, auf dem wuchs jährlich, wie es hieß, ein edler Tropfen, schwer und süß. Doch so ein Weinberg, wie man weiß, bringt nichts, wird er nicht stets mit Fleiß gedüngt, gejätet und gepflegt. Nur dem, der seine Stöcke hegt und falsche Triebe stets entfernte, erwartet eine reiche Ernte. Nun war es damals durchaus üblich, wenn auch aus unserer Sicht betrüblich, am Marktplatz bot so mancher Mann mit seiner Arbeitskraft sich an. Und das nur für den einen Tag, ganz ohne den Tarifvertrag. Der Mann, von dem ich hier erzähle, ging hin, dass er sich Helfer wähle. Sie wollten gern für Lohn ihm dienen. Ein Silberstück, versprach er ihnen. Und voller Fleiß begannen sie ihr Werk, es war noch ziemlich früh. Um Mittag und so gegen 3 brachte er noch weitere herbei, die halfen den Kollegen nun, denn es war wirklich viel zu tun. Am Abend, als die Sonne sank, es nicht mehr heiß war, Gott sei Dank, kam er zum Markt und musste sehen, noch weitere Männer müßig stehen. Was steht ihr hier und langweilt euch? Geht in den Weinberg, geht nur gleich. Der Feierabend naht zwar schon, doch kriegt ihr den gerechten Lohn. Sie ging, des Versprechens wegen, sich ordentlich ins Zeug zu legen. Die Sonne traf den Horizont, die Zeit, wo meistens man entlohnt die Leute, die man sich gedungen. Frisch, fröhlich kamen angesprungen mit ziemlich unverbrauchter Kraft die, die nur noch ganz kurz geschafft. Ein jeder kriegt und strahlt vor Glück vom Herrn ein ganzes Silberstück. Auch die, die mittags erst begannen, die ziehen so entlohnt von dannen. Zum Schluss erst durften die erscheinen, die seit dem Morgen auf den Beinen des Tages Hitze ohne Schatten bei fleißigem Werk erduldet hatten. Sie dachten nun, sie kriegten mehr, was schließlich auch verständlich wäre. Doch nein,
denn jedem ward alsbald mit gleicher Münze heimgezahlt. Ihr Sprecher sagte zornig, wie, wir kriegen gleichen Lohn wie die? Betrug? Nein, das wird angefochten, wo wir 10-mal so viel mal lochten. Ist denn das Jäten, Schneiden, Lesen den ganzen Tag umsonst gewesen?
Der Winzer aber dies verneint. Umsonst? Du irrst dich, lieber Freund, wir hatten doch schon vor 7:30 einen Silbergroschen ausgemacht. Du hast den Vorschlag angenommen, genau das hast du nun bekommen. Das ist doch alles nur gerecht. Denn wenn ich was verschenken möchte von meinem Geld, das mir gehört, ist's recht, dass ihr mir das verwehrt. Vergiftet hast dir deinen Sinn, nur darum, weil ich gütig bin?
Der Mann zog bös die Stirne kraus, da schwieg er doch und ging nach Haus.
Die ersten Fleißigen, Abgehetzten sind oft am Ende doch die Letzten. Wo es scheint, dass sie die Letzten seien, die stehen in den ersten Reihen. Doch klar ist, dass hier Jesus nicht von unserem Lohngefüge spricht. Ein Gleichnis nur ist die Erzählung. Und es besagt, durch die Erwählung, durch Gnade und Barmherzigkeit liegt Gottes Reichtum uns bereit. Ob einer für Gott wenig tat, ob er ganz viel geleistet hat, für Heil und Rettung ist das gleich. Durch Gottes Schenken sind wir reich.
Es war einmal ein reicher Mann, der legte einen Weinberg an. Der kam durch Kauf in seine Hände, leicht fiel nach Süden das Gelände, viel Unkraut war zunächst zu roden, kalkreich und fruchtbar war der Boden, sodass bereits im 7. Jahr die Ernte zu erwarten war. Dann hieß es eine Kälte bauen, er zog um alles einen Zaun. Nun macht er überall bekannt, er suche Pächter für sein Land, die alles schön in Ordnung halten, sorgfältig pflegen und verwalten. Wenn erst der Zeitpunkt ist erschienen, gehört ein Teil der Ernte ihnen. Der andere Teil gehört dann mir, sprach er, als meine Pachtgebühr. Die Pächter, die sich dafür fanden, waren auch mit allem einverstanden und unterschrieben alles gerne. Der Mann zog fort weit in die Ferne. Dort hat, weit hinterm Horizont, der nun für lange Zeit gewohnt, ist auch beständig dort geblieben, hat dann jedoch im Jahre 7 an einem schönen Spätherbsttage gedacht an seine Geldanlage. Das Geld käme ihm jetzt gerade recht. So sagte er zu seinem Knecht, zieh hin in meinen Heimatort und lass dir von den Pächtern dort, die da von meinem Weinberg leben, doch meinen Teil der Ernte geben. Nach gut 3 Tagen kam der Mann beim Weinberg seines Herrn an und sah die Pächter voll Entzücken die dicken, süßen Trauben pflücken. Wie reichlich war da der Ertrag! Er sagte freundlich, guten Tag, einen schönen Gruß von meinem Herrn, er hätte jetzt seine Ernte gern. Er musste 7 Jahre warten auf den Ertrag aus seinem Garten. Nun ist die Ernte ja gekommen, die hätte ich jetzt gern mitgenommen.
Die Pächter guckten erst den Mann, dann sich untereinander an. Der Weinberg war wohl nicht geschenkt. Das hatten sie total verdrängt. Sie fühlten sich wie Eigentümer und schimpften immer ungestümer. Was willst du? Du willst unsere Trauben, die Früchte unserer Arbeit rauben? Du bist ja wohl nicht recht bei Trost. Sie drängten wütend und erbost den Mann hinweg von ihren Reben. Der wollte sich nicht zufrieden geben. Noch mehr erregend ihren Zorn begann er noch einmal von vorn. Mein Herr, dem dieses Land gehört, da waren sie noch mehr empört und prügelten mit Stock und Stein und Winzermesser auf ihn ein. Voll Schmerz, voll Blut und blau gefleckt hat ihn ein guter Mensch entdeckt und von der Straße aufgelesen. Der pflegte ihn, bis er genesen. Als er gesund, nicht völlig zwar, doch zu der Reise fähig war, fuhr er zu seinem Herrn zurück, berichtete dies starke Stück. Da hat sein Herr gleich wutentbrannt 3 andere Knechte ausgesandt. Doch einer nur kam davon wieder. Es fehlten rechts 3 Fingerglieder, links war der Unterarm gebrochen und fast ein Auge ausgestochen. Und er erzählte tief erschüttert, dass die, weil sie Gefahr gewittert, 2 Knechte gleich getötet hätten, er selbst konnte sich mit Mühe retten. In jenem Land war ehedem nicht sehr stabil das Rechtssystem. Man hat sich, was man wollte, genommen und wenn man stark war, auch bekommen. Nun wär's hier, wie die Zeiten waren, durchaus das übliche Verfahren, eine Söldnertruppe anzuheuern, die dann die bösen Pächter feuern. Die Möglichkeit stand ihm auch offen.
Doch wollte er auf Frieden hoffen. Er wollte diesen Gaunern eben noch eine letzte Chance geben. Den Plan dazu, den hat er schon. Ich sende meinen eigenen Sohn. Dem werden sie, wenn auch nur leisen, doch immerhin Respekt erweisen, ihn nicht behandelt mit der schlechten Moral wie einst bei meinen Knechten. Doch es ist schlimmer, als es scheint. Es war zwar herzensgut gemeint, was der Besitzer hier geplant, doch hat er einfach nicht geahnt, wie bös die Menschen können sein, verdorben, fies und hundsgemein. Als nun die bösen Pächter sahen den Sohn sich diesem Weinberg nahen, da sagten sie, der Kerl muss sterben, dann werden wir den Weinberg erben. Was sie dann ruchlos auch gleich taten, erschlugen ihn mit einem Spaten. Als Jesus alles dies erzählt, hat er die Frage auch gestellt, den Menschen ringsum, die ihn hörten, den Priestern auch und Schriftgelehrten, was wird der Herr des Weinbergs nun mit diesen Schwerverbrechern tun? Umbringen, schrie man aufgebracht, und er gibt's anderen zur Pacht. Doch schweigend haben sich abgewandt die Schriftgelehrten, die erkannt, sie waren nämlich gar nicht blöde, hier ist von ihnen selbst die Rede. Sie wären selbst gern durch Morden den Rabbi Jesus losgeworden. Weiter, meine schwarze Schönheit, weiter. Das Mädchen trieb die Ziege mit einem leichten Klaps an. Ich weiß eine Stelle, da gibt es gutes Gras, besser als diese harten Blätter. Die schwarze Ziege schien davon nicht ganz überzeugt zu sein, aber weil ihre weiße Freundin mit dem Zicklein schon weitergetrottet war, ließ sie sich überreden. Mädchen und Tier umrundeten das Gebüsch. Vor ihnen breitete sich der See aus. Ein Junge stand am Ufer und warf Steine flach über das Wasser. Langsam näherte sich ihm das Mädchen. »Was machst du da?« »Da siehst du doch«, antwortete der Junge, ohne sie anzusehen, weil er mit den Augen den Boden nach geeigneten flachen Steinen absuchte. »Du wirfst mit Steinen?« »Stimmt.« »Das ist verboten.« Der Junge schaute auf. »Verboten? Wieso denn?« »Weil heute Sabbat ist, da darf man nicht mit Steinen werfen.« Er tippte mit dem Finger an die Stirn. »Quatsch, ich treffe doch niemanden, ich werfe nur ins Wasser.« »Ist doch egal, mein Papa sagt, alle Arbeit ist verboten, auch sowas.« Der Junge hatte einen schönen Stein gefunden, bückte sich und warf ihn über das Wasser. Er hüpfte zweimal, ehe er versank. »Ich arbeite doch nicht, ich mache das nur zum Spaß. Du arbeitest, weil du deine Ziegen hütest.« »Das ist was anderes. Die Ziegen kennen ja keinen Sabbat. Die müssen fressen und da muss man drauf aufpassen, dass sie sich nicht verlaufen. Hat mein Papa gesagt. Er hat mich ja geschickt, ich soll sie hierher treiben.« »Der weiß wohl alles, dein Papa, wie?« »Klar, er ist Vorsteher der Synagoge. Wenn er was sagt, also ob was verboten ist oder nicht, dann stimmt das.« »Für mich gilt das aber nicht. Ich bin erst 10.« »Ich bin schon 12.« Der Junge warf wieder, aber diesmal hüpfte der Stein nicht. »Du musst flacher werfen.« »Eben hast du noch gesagt, ich dürfte überhaupt nicht werfen.« »Naja, wenn du erst 10 bist. Hier ist ein ganz flacher.« Sie hob den Stein auf und gab ihn dem Jungen. Der warf ihn und tatsächlich, sie zählten deutlich 3 Hüpfer. »Gut, sehr gut. Wie heißt du?« »Baruch. Und du?« »Lea.« Sie setzte sich auf einen dicken Stein, so nah am Ufer, dass das Wasser jedes Mal, wenn eine der sanften Wellen kam, ihre nackten Füße umspülte. »Außerdem«, knüpfte Baruch an den Gedanken von eben an, »hat Jesus nichts davon gesagt, dass Steinewerfen verboten ist. Stundenlang hat er geredet, aber kein Wort vom Steinewerfen. Höchstens kann sein, dass ich es überhört habe, aber ich glaube nicht. Auch vom Arbeiten am Sabbat hat er nichts gesagt.« Und Jesus weiß bestimmt besser, was richtig ist. Besser als dein Papa. Das stimmt. Baruch blickte sie erstaunt an, weil er diese Antwort nicht erwartet hatte. Du glaubst auch, dass er mehr weiß als dein Papa? Na klar, er kann ja sogar Wunder tun und das kann Papa nicht. Ich habe es selbst erlebt. Baruch konnte seinen Stolz nicht ganz verbergen, als er antwortete, habe ich auch erlebt. Ich habe ihm sogar geholfen, dass er ein Wunder tun konnte. Du spinnst, jetzt war es Lea, die sich an die Stirn tippte. Jesus braucht doch nicht deine Hilfe, wenn er ein Wunder tun will. Wenn ich es dir doch sage, ohne mich hätte es nicht geklappt mit dem Wunder, weil er doch kein Brot hatte, aber ich hatte welches und Fische, 2 Stück, die hatte ich vom Markt. Erzähl mal. Ja, will ich doch gerade. Also, meine Mama hat mich zum Markt geschickt, um Brot und Fisch zu kaufen. 5 Brote, weil mein Papa und meine Schwester, ja, so ausführlich brauchst du es nicht zu erzählen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ja, gut, also ich mach's kurz. Ich habe gesehen, dass viele Leute am See entlang gingen, ganz viele. Und da dachte ich, da ist was los und ging auch mit. Sie gingen immer weiter. Wenn ich gewusst hätte, dass sie bis in die Nähe von Bethsaida gehen wollten, ich weiß nicht, ob ich dann mitgegangen wäre. Meine Mama hat ja auf mich gewartet. Es gab auch einen ganz schönen Krach, als ich dann zu spät nach Hause kam. Mama hat sich große Sorgen gemacht. Aber ich habe ihr versprochen, dass das nicht wieder vorkommt. Und ein bisschen war sie ja auch beruhigt, weil ich den ganzen Korb voll Brot und Fische mitgebracht hatte. Viel, viel mehr, als ich gekauft hatte. Wieso denn? Wo hattest du die denn her? Du redest so durcheinander, Baruch. Erzähl doch mal der Reihe nach. Ach so, ja gut. Also, die Leute wollten Jesus zuhören. Er kam mit dem Boot dahin. Vom Ufer aus haben wir das Boot immer auf dem See gesehen und wie er dann angelegt hat, da waren wir auch da. Eine Unmenge Menschen. Andreas sagt, es wären ungefähr 5000. Wer ist Andreas? Er gehört zu den Männern, die immer bei Jesus sind. Ich kenne ihn, er wohnt in unserer Straße. Und da hat Jesus diese lange Rede gehalten? Ja genau, schrecklich lange, bis zum Abend. Aber vom Steinewerfen hat er nichts gesagt. Lea wurde ungeduldig. Und was war nun mit deinem Brot und mit den Fischen? Sie hatten alle Hunger. Und da kam Andreas zu mir und fragte mich, ob ich ihm mein Essen geben wollte für Jesus. Na ja, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass Mama schimpft, weil ich alles weggebe. Aber wenn es für Jesus war, weißt du, ich habe ihn gern. Ich verstehe zwar nicht alles, was er sagt, aber er ist so lieb zu allen, so freundlich und er kann alles. Das Brot, nun sag endlich, was damit war. Ja, er hat gebetet und es verteilt an alle. Ja, wie denn an alle? Meinst du an seine Jünger? Nein, an alle, die 5000 Leute. Jeder hat was gekriegt. Es ist eben immer mehr geworden, je mehr er verteilt hat. Und alle sind satt geworden, ich auch. Du kannst es mir glauben. Lea nickte. Ich glaube es auch. Ich weiß ja, dass er Wunder tun kann. Sie malte mit dem nackten Zeh Figuren in den Sand, die bei der nächsten Welle wieder ausgelöscht wurden. Nachher war noch ganz viel übrig, fuhr Baruch fort. Da hat Andreas mir so viel von gegeben, dass ich einen vollen Korb mit nach Hause nehmen konnte. Ich konnte ihn kaum schleppen, den weiten Weg. Trotzdem hat Mama geschimpft. Naja, Mütter machen sich eben Sorgen, wenn ich lange wegbleibe. Oh, meine Ziegen! Lea sprang auf und sah sich um. Mist, die habe ich ganz vergessen. Wo sind sie? Ich helfe dir suchen. Beide rannten los, Baruch mehr am Strand entlang und Lea die Uferböschung hinauf. Hier sind sie, rief sie nach einer Weile laut. Baruch folgte ihrer Stimme und traf alle 4, ein Mädchen und 3 Ziegen, auf einem kleinen Wiesenstück. Oh, ist das Zicklein süß, rief Baruch. Kann ich es mal auf den Arm nehmen? Ja, wenn du vorsichtig bist. Baruch näherte sich dem jungen Tier behutsam, streichelte es zunächst nur, was es sich auch gefallen ließ, und nahm es dann sogar auf den Arm. Als es aber allzu fest an sich drückte, wurde es unruhig. Baruch setzte es wieder ab. Eine Weile saßen die beiden Kinder schweigend im Gras und sahen den fressenden Ziegen zu. Dann begann Lea das Gespräch wieder. Vom Ziegenhüten am Sabbat hat Jesus wohl nichts gesagt, als er die lange Rede gehalten hat. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Doch, warte mal. Einmal hat er gesagt, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat oder so ähnlich. Lea nickte nur. Warum fragst du, hast du es denn nicht miterlebt, wie er geredet hat? Er hat doch öfter gesprochen in Kapernaum. Nein, Papa meinte, das wäre nichts für mich. Er war wohl auch anfangs nicht so ganz einverstanden. Erst später hat er anders darüber gedacht. Als ich schwer krank war, da hat er Jesus gebeten zu kommen. Da wusste er sich nicht mehr anders zu helfen. Du warst krank? Ich war sogar gestorben. Hä? Soll das ein Witz sein? Nein, ehrlich, ich war tot, richtig tot. Und Jesus hat mich wieder lebendig gemacht. Das glaube ich nicht. So was gibt's doch nicht, habe ich noch nie gehört. Du wirst mich auf den Arm nehmen. Lea hob die Hand. Ich schwöre, dass es wahr ist. Ich schwöre, bei Abraham, Isaac und Jakob, bei Sarah, Rebekka, Lea und Rahel. Wer ist denn das? Weißt du das nicht? Das waren die Frauen von unseren Erzvätern. Ach so. Man soll aber nicht schwören, hat Jesus gesagt. Nicht? Fragte Lea verwundert. Aber wie soll man denn sonst? Ich meine, wenn einem keiner glaubt, aber es ist eben doch wahr. Wir sollen nie lügen, hat er immer nur gesagt. Immer nur sagen, was wahr ist. Dann brauchen wir nicht zu schwören, denn es stimmt ja alles, verstehst du? Lea nickte. Ja, gut, gut. Also ich sage dir wirklich die Wahrheit, ich war richtig tot. Baro kaute auf einem Grashalm. Wenn du sagst, nuschelte er, wie hat sich das denn angefühlt, tot zu sein, meine ich? Gar nicht. Also gefühlt habe ich nichts. Ich war einfach, naja, vielleicht warst du nur ohnmächtig. Mein Papa war auch schon mal, ja, sie haben alle gesagt, ich war tot. Ich meine, hinterher haben sie es gesagt, Mama und Papa und alle. Es waren ja sogar schon die Frauen da, die immer so laut heulen, wenn einer gestorben ist. Hast du die gehört? Unsinn, ich war doch tot. Als Jesus kam, hat er sie weggeschickt. Nur meine Eltern und drei von seinen Jüngern, die waren dabei, als er mich lebendig gemacht hat. Auch Andreas? Weiß ich nicht. Jesus hat gesagt, ich soll aufstehen und da. Aber das konntest du doch gar nicht hören, wenn du tot warst. Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie hat es was genützt. Es war eben ein Wunder. Baruch dachte eine Weile schweigend nach. Als die weiße Ziege grasend in seine Nähe kam, klopfte er ihr auf den Hals, aber seine Gedanken waren woanders. Wie war das denn, als du dann wieder, du weißt schon, ja, ich habe die Augen aufgemacht und ja, das Erste, was ich sah, war Jesus. Ich hatte ihn ja vorher nur von Weitem gesehen, aber ich habe keinen Schrecken gekriegt, weil da auf einmal ein fremder Mann war. Er hat mich so lieb angesehen. Verstehe ich, nickte Baruch. Naja, und Papa und Mama waren ja auch da. Jesus ist dann bald wieder gegangen, nachdem Papa sich bei ihm bedankt hat. Er hat nur noch gesagt, es soll mir was zu essen geben. Zu essen? Ja, ich hatte einen Mordshunger. Wieder nickte Baruch. Weißt du, sagte er überlegend, wenn ich groß bin, gehe ich auch mit Jesus, so wie Andreas. Schade, dass nur Männer seine Jünger sein können. Baruch versuchte, seine neue Freundin zu trösten. Sei nicht traurig, lieb hat er dich genauso. Meinst du? Na klar, sonst hätte er dich doch totgelassen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wollen wir noch mal zum See runtergehen? Ich möchte auch mal ein paar Steinchen schmeißen. Ein Mann, von dem sonst nichts bekannt, zog einmal durch das wüste Land, das von Jerusalem abfiel, nach Jericho. Dort war sein Ziel. Weil dieses trockene Land so wüst und nur sehr dünn besiedelt ist, gab es an so mancher dunklen Stelle doch immer wieder Überfälle. Noch nie gelang es, sie ganz zu säubern von Wegelagerern und Räubern. Nichts Böses ahnend, reisefroh, hat dieser Mann in Jericho einen Patenonkel gern besucht. Der Weg führt ihn durch eine Schlucht. Da lagen leider böse Leute, die warteten auf fette Beute, gerade hinter einem Ginsterstrauch mit Dolch und Knüppel auf dem Bauch. Als nun der Mann, der dies nicht wusste, an jenem Strauch vorüber musste, da sprangen zu des Wanderers Schreck sie brüllend hoch aus dem Versteck, um ohne Hass und Gier zu zügeln, ganz furchtbar auf ihn einzuprügeln. Sie schlugen, stachen dann sogar den Mann, der unbewaffnet war. So lag er schließlich blutend da, mit Atemnot, der Ohnmacht nah und Hemd und Haut und Fleisch zerstochen. Ein Zahn war weg, ein Arm gebrochen. Da trat ihn so ein böser Bube auch noch in seine Magengrube. Er musste sich keuchend übergeben, doch immerhin, er war am Leben. Dass er nur wenig Geld besaß, natürlich ärgerte sie das. So nahmen sie zum Ausgleich leider noch seine Schuhe und die Kleider. Und dann verschwanden sie behende. Er dachte nur, das ist das Ende. Noch ein paar wenige Minuten, dann werde ich elendig verbluten. Da hört er Schritte auf dem Kies. Nanu, dachte er, wer ist denn dies? Und mühsam hebt der arme Tropfen und seinen schwer verletzten Kopf. Was er da sieht, die Hoffnung nährt, dass doch noch Glück ihm widerfährt. Ein Priester kommt, ein frommer Mann. Wenn der nicht helfen wird, wer dann? Die Hoffnung in Enttäuschung endet, als sich der Mann zur Seite wendet, als hätte er ihn nicht gesehen, um schnell an ihm vorbeizugehen. Er fürchtete, der wäre schon tot, und leider gab's da ein Gebot, dass es zur Unreinheit müsst führen, wird er eine Leiche eher berühren, und das beim Priester. Außerdem wäre helfen hier recht unbequem. Er rennt davon und denkt dabei, dass dies nicht seine Sache sei. Spürt er den Vorwurf in den Blicken des Sterbenden in seinem Rücken? Ein zweiter kommt mit schnellem Schritt und diesmal ist es ein Levit, der ähnlich wie der erste Mann am Tempel seinen Dienst getan. Aha, denkt er, ein Überfall, man sieht die schlechte Volksmoral. Vielleicht sind die, die den Ärmsten da geschlagen haben, noch ganz nah. Ich haue ab und lasse ihn liegen, damit sie mich nicht auch noch kriegen. Er blickt nach allen Seiten scheu und voller Angst huscht er vorbei. Fort sind nun alle Übeltäter. Dann kommt ein Mann ein wenig später auf einem Esel angeritten. Man hört es an den Trippelschritten. Der sieht den schwerverletzten Mann und lenkt das Tier zu ihm heran, steigt ab, spricht tröstend auf ihn ein, wäscht Wunden aus mit etwas Wein, dann gießt er Öl in seine Wunden. Im Nu ist auch der Arm verbunden, müht sich zu heben und zu drücken, den Mann auf seines Esels Rücken. Behutsam leitet er sodann das Tier mit dem verletzten Mann, wobei er letzteren gut hält, damit er nicht herunterfällt. Zum Glück gibt es dort irgendwo auf halbem Weg nach Jericho an dieser Straße nahe bei eine alte Karawanserei. Dahin bringt dieser Mann den Kranken. Der hat kaum Kraft dafür zu danken. Sein Kopf, umnebelt und geschwächt, kann nur noch denken, der macht's recht. Das ist noch einer von den Guten. Obwohl, die Sprache lässt vermuten, mein Retter, dieser Eselsritter, ist sicher nur ein Samariter. Der Herbergswirt half nun dem Gast, ganz vorsichtig und ohne Hast, den Kranken in ein Bett zu legen, wo er ihn gerne wollte pflegen. Der Reisende gab ihm dafür 2 Münzen und bestieg sein Tier. Er trug ihm auf, versorg den Mann, bis er alleine laufen kann, gib ihm mein Kleid und kostet's mehr, ich komme später wieder her, dann zahle ich den Restbetrag. Ritt los und wünschte guten Tag. So hat es Jesus einst erzählt. Als Beispiel hat er es gewählt, zu zeigen, wie ein Mensch und Christ für einen anderen Nächster ist. In einem Städtchen, abgelegen, erreichbar nur auf schlechten Wegen, sodass, weil die Provinz so tief, sich nie ein Fremder her verlief, da sagten abends um 7:30 Fuchs und Hase gute Nacht. Nun kann ein Nest, sei es noch so klein, nicht ohne lokale Größen sein. Ein Ort sei er noch so verloren, braucht trotzdem Honoratioren. Ein Richter war's in diesem Falle und ausgeliefert waren ihm alle. Willkürlich hat er recht gesprochen. Leicht fiel's ihm, jemand einzulochen, im Knast bei Wasser und bei Brot, wenn der ihm nicht genügend bot. Wobei es völlig kalt ihn ließ, ob der die Unschuld ihm bewies. Hat einer reichlich hingeblecht, sprach er zu seinen Gunsten recht. So hat in ungestörter Ruh, die Hände auf, die Augen zu, er die Gerechtigkeit verletzt. Es war ihm niemand vorgesetzt und keinen Chef gab's, den das juckte und der ihm auf die Finger guckte. Die armen Leute hatten's schwer, die Reichen gut. So macht sich der Magister der Jurisprudenz jahrzehntelang einen schönen Lenz. Nun lebte eine arme Frau im Ort, der ging es ziemlich mau, weil ihr im vorvorletzten Jahr ihr Ehemann gestorben war. Die kleinen Kinder, die sie hat, 3 an der Zahl, sind selten satt. Die einzigen Kleider sind zerrissen, sie gehen nur mit nackten Füßen. Sie hat ja weder Lohn noch Rente, sodass sie sich was kaufen könnte. Ein Gärtchen nur beliefert diese Familie spärlich mit Gemüse. Doch in dem Häuschen nebenan wohnt ein besonders übler Mann, der ihre Kohl- und Kräuterbeete am liebsten für sich selber hätte. Er knurrt, hör, Frau, ich sage dir, der Garten, der gehört jetzt mir. Dein Mann, der hatte bei mir Schulden. Ich will mich länger nicht gedulden, auf Zahlungen von dir zu warten, drum nehme ich mir dafür den Garten. Quitt sind wir, wenn ich ihn genommen, da bist du noch gut weggekommen. Die Frau kriegt einen Riesenschreck. Du nimmst mir nicht den Garten weg. Auch stimmt nicht, dass ich Schulden hatte. Nicht ich und nicht mein Ehegatte. Das sind doch alles freche Lügen. Du willst mich um mein Land betrügen. Das lasse ich nicht mit mir geschehen, spricht sie und lässt ihn einfach stehen. Jedoch der gierig dreiste Mann lässt nicht so schnell von seinem Plan. Er weiß, er sitzt am längeren Hebel. fängt an, den Zaun bei Nacht und Nebel auf seiner Seite abzureißen, die Bohnenstangen umzuschmeißen, was Frau und Kinder nicht entfernten, ganz einfach für sie selbst zu ernten. Dann kommt doch dieser Übeltäter mit einem riesengroßen Köter und kettet ihn dort an den Zaun, das hindert ihn dran abzuhauen und hindert andere, ungebeten den ganzen Garten zu betreten. Was er bewacht an langer Leine, das sieht der Kerl nun als das Seine. Die Witwe, als sie diese sah, war wütend und den Tränen nah. Ohnmächtig fing sie an zu klagen, ich werde es dem Richter sagen. Dem bösen Nachbarn aber machte das keine Angst, sodass er lachte. Meinst du, so sprach er ungeniert, dass der für dich den Finger rührt? Womit willst du ihn denn bestechen und nötigen, dir Recht zu sprechen? Wenn jemand nicht bezahlen kann, dann rührt er keine Akte an. Und sollte es wirklich dir gelingen, Bestechungsgeld herbeizubringen, genug, dass er zufrieden wäre, dann kriegt er halt von mir noch mehr. Sie sprach, das könnte dir so passen, das werde ich mir nicht bieten lassen. So sagte diese Witwe zwar, doch war ihr insgeheim schon klar, was der da sagt, ist nicht verkehrt. Sie hatte längst davon gehört, der Richter sei sehr faul und gierig und Recht zu kriegen sei sehr schwierig. Was soll's, sie musste es probieren und weigert sich zu resignieren. Das Haus des Richters war verschlossen. Sie klopfte laut. Da steckt verdrossen den Kopf heraus ein alter Knecht. Hau ab, der Richter spricht gerade recht. Was aber nicht die Wahrheit traf, der Richter war beim Mittagsschlaf. Wie Bäume sägen oder schlimmer, trank Schnarchen aus dem Hinterzimmer. Ich muss ihn sprechen, es ist dringend, rief da die Witwe händeringend. Und wie sie dies so laut gesprochen, war schon das Schnarchen unterbrochen. Der Richter demnach aufgeweckt, das hatte sie damit bezweckt. Der Richter kam erbost zur Tür. Was soll der Lärm? Was willst du hier? Recht will ich und du sollst es besorgen. Das geht jetzt nicht. Hau ab, komm morgen. Und ohne jedes weitere Fragen wurde laut die Türe zugeschlagen. Am nächsten Morgen schon bei Zeiten macht sie erneut ihm Schwierigkeiten. Sie klopft und ruft, sie lärmt und fleht, bis endlich doch die Tür aufgeht. Die Frau beginnt mit dem Bericht, jedoch der Richter unterbricht. Ehe sie zu Ende hat erzählt, ganz ungeduldig, hast du Geld? Geld nicht, sprach sie, doch hab ich recht. Oh, knurrt der Richter, das ist schlecht. Kann dir nicht helfen angesichts der Armut, ohne Geld läuft nichts. Was soll die arme Frau denn nun zur Rettung der Familie tun? Damit die Kinder nicht verhungern, bleibt ihr nur hier herumzulungern. Dann kriegt sie sicher auch mal mit, wenn jener aus dem Hause tritt. So kommt's. Der Richter will eine Runde spazieren gehen zur Abendstunde. Da stürzt die Witwe auf ihn zu und sagt, Herr Richter, wann wirst du statt deine Geldgier nur zu stehlen, denn endlich deine Pflicht erfüllen? Sie appelliert, sie fleht, sie schreit. Genervt von so viel Dreistigkeit versucht der Mann ihr zu entfliehen. Ganz eng jedoch verfolgt sie ihn. Sie hängt an ihm wie eine Klette und sagt ihm, dass die Pflicht er hätte. Fleht, dass, wenn die ihm nichts bedeute, ihn wenigstens Erbarmen leite. Die Leute gucken, es wird peinlich. Die wird er nie los, höchstwahrscheinlich. Am liebsten würde er sie schlagen. Als Richter kann er das nicht wagen. So leidet er, statt sie zu boxen. Dann kehrt er noch im Roten Ochsen kurz ein zu einem Abendtrunk. Auch hier macht jene Witwe Stunk. Und statt vergnügtem Hoch die Tassen, muss er den Stammtisch bald verlassen. Jedoch ist dann am nächsten Tage noch nicht zu Ende seine Plage. Die Frau hat morgens kurz vor 8 2 von 3 Kindern mitgebracht. Nun stehen den ganzen Tag die Kleinen vor seinem schönen Haus und weinen. Dies mit der Witwe flehen und klagen schlägt ihm allmählich auf den Magen. Er schickt den Knecht, sie zu vertreiben, doch nützt es nichts, die Leute bleiben. Weil sie an seinen Nerven sägen, beginnt der Mann zu überlegen. Die Mühe, sich ihrer zu erwehren, ist mehr, als sie sich anzuhören. Er gibt ihr einen Gerichtstermin, die arme Witwe nutzte ihn, Recht ward gesprochen und geschrieben, der böse Nachbar wurde vertrieben und auch verpflichtet und belehrt, zu reparieren, was er zerstört. Das tat er mit einem sehr unwirschen Geknurren und mit Zähneknirschen. Die Frau war froh, der Feind bezwungen, der Richter redlich, notgedrungen. Wenn schon der Mann, der hier beschrieben, der armen Witwe Feind vertrieben, weil die sich lästig an ihn hängte und immer wieder ihn bedrängte, wie sollte Gott nicht Hilfe gewähren, wenn wir ihn mit Vertrauen ehren? Er ist gerecht, ganz unbestritten und froh, wenn wir beständig bitten. Klar, dass wir seine Hilfe kriegen, wenn wir ihm in den Ohren liegen.